Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Ja, das ist die Ausgabe vom 15. September 2025. Markus Somm und Dominik Feusi. Und zum ersten Mal Abo, Abo, Abo. Jetzt Abo lösen auf nebelspalter.ch. Ihr habt ein riesen Angebot, das ihr rüberkommt beim Nebelspalter. Und zweitens, könnt ihr Bern einfach maximal unterstützen, sodass ihr jeden Morgen oder jeden Abend das Neueste aus Bundesbern wisst und darüber hinaus gut. Nämlich, wir fangen an mit einem amerikanischen Thema, immer noch wahnsinnig wichtig, immer noch sehr erschütternd, Charlie Kirk. Da kommt jetzt immer ein bisschen mehr raus über den Täter, den Tyler Robinson. Dominik, was sind die neuesten Erkenntnisse?
Ja, der Attentäter stammt zwar aus einer bürgerlichen, für als Republikaner eingeschriebenen Familie, aber er hat sich links radikalisiert. Er ist mit einer Transfrau zusammengewohnt und auch die Botschaften auf der Kugel, also auf der Hülse, ist relativ klar linksextrem. Und das ist vor allem schlimm für viele in den Medien. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, wie man wirklich krampfhaft, und zwar auch in bürgerlichen Medien, zum Beispiel im Telegraph, krampfhaft probiert hat, irgendwie zu konstruieren, dass es ein rechtsextremer Täter gewesen sein muss. Nein, es ist relativ klar mittlerweile. Er hat letztlich auch wollen, die Bubble, wo er offenbar drin ist, auch beeindrucken durch das, was er gemacht hat. Und was auch noch eine Meldung ist, dass er offenbar nicht mit Behörden kooperiert. Also das macht die ganze Sache sehr, sehr schwierig. Aber das ist letztlich eine Erklärung, was da vorgegangen ist, liegt irgendwo auf der Hand.
Was das Verrückte ist eben, er tut zwar nicht kooperieren, aber seine Familie. Seine Familie, und das sind eben, wie du sagst, nämlich Konservative, die
dürfen
kooperieren. Er wäre gar nicht, wahrscheinlich vielleicht gar nicht aufgeflogen. Das FBI hat da, muss man auch wieder mal deutlich sagen, nicht einen guten Job gemacht. Die hätten den wahrscheinlich gar nicht gefunden. Ohne die Familie, die selber ihren eigenen Sohn, da muss man sich vorstellen, ausliefert. Und übrigens noch der Mann, wo du gesagt hast, eben Trans, der ist, glaub, Transformation ist noch nicht abgeschlossen. Es ist ein Mann, der sich zu einer Frau transformieren will. Und auch der tut sehr kooperieren, was ja wahnsinnig ist. Der kooperiert auch sehr. Also, es ist eindrücklich, aber genau was du sagst, es ist so offensichtlich, dass der Linksradikalisierung mitgemacht hat und das Internet eine grosse Rolle spielt, Social Media spielt eine Rolle. Ich bin da auch ein bisschen ratlos, oder, was man da eigentlich machen soll, weil letztlich man kann es nicht stoppen, man kann es ja auch nicht zensieren. Ich finde, die Regierung Trump macht jetzt gewisse Sachen, die ich völlig daneben finde. Sie schauen jetzt auf den Social Media, wer hat jetzt das gut gefunden, dass der Kirk gestorben ist. Und dann werden die Arbeitgeber dazu angewiesen fast, lasst doch die Leute gehen. Und eine Person ist jetzt auch entlassen worden, weil sie offensichtlich sich positiv geäussert hat. Ja, das ist schlimm, das ist geschmacklos, aber das ist genau der Punkt. Hört mal auf, die ganze Zeit die Wortpolizei. Und wenn es die Rechten machen, ist es nicht besser. Das grösste Elend in unserer Zeit ist, dass man nicht trennen kann zwischen Wort und Gewalt. Das ist ein Unterschied. Wir alle sagen ab und zu dummes Zeug. Es ist so. Und deshalb ist auch, mir kommt es ein bisschen so vor, wie die Leute, die nicht verstehen, was Fiktion bedeutet. Der Witz von Fiktion, warum haben wir Romane gern, wo Leute sterben? Wo schlimme Sachen passieren, weil wir wissen, das passiert eben dann nicht in der Realität. Hört mal auf, das durcheinander zu bringen. Das ist wirklich, und ich muss auch sagen, da findet die Regierung Trump völlig auf dem Holzweg.
Also es ist sogar ein Bernie Sanders, hat eine gute Botschaft rausgelassen, wo er sagt, er hätte gar nichts zu tun mit der Haltung von Herrn Kirk, ja. Aber darauf eingewiesen hat genau auf den Unterschied, oder mit Wort debattieren statt mit Gewalt irgendwie aufeinander losgehen. Aber weißt du, am Schluss des Tages ist ein Gastbeitrag von Claudio Zanetti, oder? Weißt du, es ist schon natürlich tief in der DNA von der Linken. Das Hassred ist für sie alles, was sie hassen. Oder? Und es ist halt wirklich, es ist letztlich mit Hilfe von Macht, Gewalt, das kann Sibirien sein oder das kann so eine Kugel sein, letztlich Meinungen tot machen, das ist immer schon in der DNA von links irgendwo drin gewesen. Und es gibt vernünftige Linke, eben bis zum Bernie Sanders, wo das checken und davor warnen. Mhm. Aber es gibt halt schon ganz viele Bodensätze, die das nicht so sehen.
Das ist völlig richtig, das stimmt, aber gleichzeitig würde ich schon sagen, jetzt abgesehen von den Liberalen, und das ist ja der Witz der Liberalen, dass die Liberalen diese Tradition nicht haben, dass sie irgendwelche Meinungen oder Worte eben verbieten wollen. Aber die Konservativen haben es auch. Oder? Wenn du schaust, früher in der Vergangenheit, Kirche, Und zwar rede ich jetzt von der reformierten Kirche und der katholischen Kirche. Die haben ja auch, es hat ja dort angefangen, dass man das Wort so ernst nimmt und anfängt zu verbieten. Und man hat Leute verbrennt. Und zwar auf beiden Seiten. Genau. Auf beiden Seiten, die Reformierten und Katholiken, haben Leute verbrennt, nur weil sie etwas anderes gesagt haben, als man hat das wollen hören in der Kirche. Das ist eigentlich auch noch vielleicht die längere, ältere Tradition. Es ist einfach ein Gift und es soll wegkommen. Und ich finde, du hast völlig recht, aber die Hassrede, die Obsession mit Hassrede hat die Linke vor 40 Jahren nicht gehabt. Der Helmut Hubacher hat nie das Gefühl gehabt, oh, was der Blocher sagt, das ist gefährlich, den muss man verbieten. Nein, selbstbewusste Linke, die eben gute Argumente haben und die wissen, dass sie mit diesen Argumenten durchdringen, die haben nicht nötig, andere Meinungen zu verbieten. Jetzt, wo die Linke so in der Defensive ist, das hat nämlich mit dem zu tun, sind sie so obsessiv, was das Wort betrifft. Aber wie gesagt, das ist, Charlie Kirk bleibt, es bleibt eine unglaubliche Tragödie, wird Amerika noch lange beschäftigen. Aber was uns jetzt vielleicht ein bisschen mehr langsam beschäftigt, ist der Zustand von Deutschland. Wir hatten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Bevor wir auf das gehen, wollen wir aber zuerst noch einen wichtigen Hinweis machen für einen ganz guten Sponsor von uns, nämlich Swissmem, einer der wichtigsten Industrieverbände der Schweiz. Der wichtigste überhaupt, kann man vielleicht auch sagen. Die haben einen Tech-Talk, den ihr unbedingt euch anhören müsst. Immer wenn ihr wollt wissen, was läuft in der Industrie, was läuft in der Schweizer Wirtschaft und wie sieht es die Industrie selber, weil das kann man ja im Tagesanzeiger nicht lesen, was die Wirtschaft denkt, sondern man kann dort lesen, was die NGOs denken. Kann man auch. Das ist der NGO-Anzeiger. Aber wenn ihr wollt mal wissen, was die Industrie findet, Tech Talk von Swissmem, hört gut zu.
Die Schweizer Tech-Unternehmen brauchen ihre Hilfe. Nach dem US-Strafzollhammer sind Arbeitsplätze und Firmen gefährdet. Im neuesten Tech Talk erzählt der Swissmem-Direktor Stefan Bruppacher, wie Tech-Unternehmen die Situation meistern und weshalb Tech-Firmen sie um ihre Unterschrift für die Swissmem-Petition bitten. Die fordern vom Bundesrat schnelle und vor allem liberale Massnahmen. Tech Talk von Swissmem auf YouTube und Spotify.
Gut, gehen wir zurück zu Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kommunalwahlen. Dominik, was sind die Ergebnisse?
Ja, es ist extrem. Man muss anfangen mit der AfD. Sie verdreifacht ihren Wähleranteil bei den Kommunalwahlen. Man muss sich das vor Augen führen. Das wären bei uns wie Gemeindewahlen. Das spielt wirklich, das spielen Personen eine ganz wichtige Rolle. Da geht es um Bürgermeistersitz und so weiter. Das ist, also das hat eben nicht mehr einfach nur mit Protest zu tun. Verdreifacht ihre Wähleranteil und dann haben wir auch hier überall können lesen, ja, aber die CDU sind immer noch die stärkste Partei. Jawohl, das stimmt. Die sind auf 33,3% gelandet, aber auch die minus 1%. Die SPD minus 2,2%. Ist noch bei 22,1% gemäss der letzten mir verfügbaren Prognose. Die Grünen stürzen ab auf 13,5%. Die Linkspartei, die legt 1,8% zu auf 5,6%. Und die FDP, die ist sowieso im Kellerloch, 3,7%, hat nochmal 1,9% verloren.
Genau, man kann wahrscheinlich schon sagen, dass die FDP, ja, sie ist, glaube ich, erledigt. Die FDP ist ja auch in Nordrhein-Westfalen. Also, muss man vielleicht mal noch sagen, Nordrhein-Westfalen ist halt wirklich ein ganz wichtiges Bundesland immer gewesen, wie es das Grösste ist. Es war früher auch wirtschaftlich eines der stärksten gewesen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Leider nicht mehr der Fall, aber früher in den 50er Jahren absolut führend. Und eben deswegen auch politisch am wichtigsten, weil alle Landesverbände von diesen grossen Parteien, CDU, SPD, aber dann auch von der FDP, sind die grössten gewesen. Immer die von Nordrhein-Westfalen sind die grössten gewesen. Wir kennen das aus der Schweiz. Das ist ein bisschen wie Zürcher oder Berner in gewissen Parteien. Das ist ganz wichtig, oder? Die Landesverbände, die tun dann auch die nationale Partei prägen. Und deshalb ist der Absturz von der SPD, das ist historisch. Ich meine, sie sind auf 43% früher, 1989. Hat die SPD, wenn es mir recht ist, schaut es jetzt ganz schnell nach, das war der Höhepunkt. Nein, der Höhepunkt war 1979, da haben sie 45% gehabt. Oder? 45%, jetzt sind sie noch bei 22%. Das ist vernichtend.
Ja, und dann eben, es kommt dazu, es kommt jetzt in einigen Städten aus dem Ruhrpott, wo wirklich, das ist das Herz von der deutschen Sozialdemokratie. Das kann man glaube ich wirklich sagen. In einigen von diesen Städten kommt es zu Stichwahlen für den Oberbürgermeister zwischen der SPD und AfD. Also ich habe in Erinnerung Gelsenkirchen, ich glaube auch Duisburg. Also das ist unglaublich. Und es ist auch so, dass es kann sein. Ich meine, natürlich wird man probieren, den AfD-Kandidaten zu diffamieren und alle gegen den. Darum wird das sicher nicht einfach für die AfD. Aber es ist trotzdem, was sie dort erreicht haben, ist wahnsinnig. Und der Grund ist halt wirklich, weil die SPD keine Politik mehr macht für die Arbeiter, und wo dort die Heime sind. Die erkennen ihre Städte nicht mehr. Ich habe heute Morgen etwas gelesen aus der Welt, oder? Sie erkennen ihre eigenen Städte nicht mehr. Sie sind nicht mehr die Heime dort. Die SPD hat völlig vergessen, dass es auch einen sozialdemokratischen Arbeitnehmer. Er will irgendwo ein sicheres Quartier haben. Er will die Heime sein. Er will Sauberkeit haben. Es muss bei Gelsenkirchen ganze Slums geben, wo der Staat, wo die Polizei nicht mehr reingeht, wo der Güssel nicht mehr weggebracht wird, wo Banden regieren. Entschuldigung, das ist unglaublich, die Zustände. Und in der NZZ schreibt man dann, ja, es gäbe halt eben Armutsmigration. Es ist so ein beschönigendes Wort. Es ist nicht Armutsmigration. Es ist ein importierter Slum. Es müssen ganze Roma-Quartiere aus Bulgarien anreisen. Und wir aus der Schweiz schauen zu. Denken einfach daran, mit der Personenfreizügigkeit kommen die auch in die Schweiz.
Genau, und ich würde auch noch sagen, die totale Verärgerung und Verzweiflung von all diesen ehemaligen SPD-Wählern, die ist wahnsinnig. Und vielleicht zu dem Thema der Sören Link. Der Sören Link ist Oberbürgermeister von Duisburg. Duisburg ist eine totale Hochburg von der SPD. Das ist eine alte Industriestadt. Das ist der Hafen eigentlich vom Ruhrgebiet, wo die ganze Kohle und der ganze Stahl verschifft worden ist auf der Rhein. Hat 46% hat der Oberbürgermeister gemacht, muss aber jetzt auch in die Stichwahl. Und der ist eigentlich deswegen so erfolgreich gewesen, weil er eben Migration als Problem anschaut und auch gebracht hat und hart ist. Weil es ist nämlich nicht eine Armutsmigration, es ist eine Betrugsmigration. Das sind Leute, die sich Sachen erschleichen. Und er sagt, jetzt hören zu, das ist ein SPD-Oberbürgermeister, er sagt: Ich bin Mitglied der Partei der Arbeit geworden, bin für soziale Gerechtigkeit. Ich habe keine Lust, verarscht und beschissen zu werden. Das ist aber genau das, was da passiert. Die traditionellen SPD-Wähler seien die, die hart arbeiten und morgens früh aufstehen. Das ist zum Thema
der SDP, wie der Wechsel von Thierry Burkhardt.
Ja, aber so muss man doch sein als SPD.
Natürlich.
Es geht um Fairness. Nicht mehr aus. Es geht denen immer schlechter. Die Gemeinden sind verschuldet. Sie können nicht einmal mehr Hallen wieder renovieren. Strassen gehen kaputt. Und dann siehst du Leute, die aus Syrien oder aus Afghanistan kommen und sich unglaubliche Sozialleistungen erschleichen. Es ist Schiss. Es ist Betrug. Und wenn das dazu führt, dass halt die Einheimischen plötzlich selber ärmer sind als die Leute, die kommen, weil sie angeblich arm sind, dann musst du dich nicht wundern, dass sie AfD wählen.
Ja, aber Fairness und Heimat haben, das sind so zwei Kategorien, die bei der SPD komplett verloren gegangen sind. Oder man hat zwar die Wörter vielleicht noch gebraucht, aber sie sind komplett hohl. Und es ist einfach nur noch, es ist nicht nur Syrien in Afghanistan. Also es ist wirklich, es sind ganz viele eben aus dem Osten von Europa, insbesondere auch Roma aus Rumänien und Bulgarien, zu Tausenden und wo direkt in den Sozialstaat einwandern. Selbstverständlich, in der Schweiz wird das nie passieren. Nie.
Es ist schlimm. Und ich finde gerade eben die Linke, auch in der Schweiz, die SP, sollte sich das gut anschauen, was da mit der SPD passiert. Die lösen die Partei, aber sie werden natürlich nicht schauen. Aber es ist einfach wahnsinnig. Also, ich meine, es ist sagenhaft, was da passiert. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch sehr wichtig in eigener Sache. Wieder ein Bern einfach live. Dominik, wo gehen wir hin?
Ja, wir gehen auf Winterthur. Und zwar treffen wir dort Martin Hübscher, Nationalrat SVP, zu einem Brüssel einfach, wenn am 29. September 2025, Türöffnung am 6. Beginn ist am 6:30, im Club zur Geduld in der Märgasse in Winterthur. Und es ist ein Informationsanlass. Wir reden über die Rahmenverträge, über die Auswirkungen, insbesondere auch über die Auswirkungen auf die Landwirtschaft, weil der Martin Hübscher ein Bauer ist und ein sagen wir jetzt mal, ein höchstes Tier im Zürcher Bauernverband. Darum auch an alle alle Bauern aus der ganzen Region Zürich, Zürich-Oberland, St. Gallen bis weit in Aargau kommen am 29. September 2025 auf Winterthur. Da oben ist ein Link zum euch anmelden, wenn ihr uns schaut auf YouTube. Und unten dran in den Shownotes, wenn ihr uns hört, findet ihr einen Knopf und drückt dort drauf, dann könnt ihr euch anmelden.
Genau, und ich sage es auch noch einmal betonen, wir Bauern. Das ist der einzige Podcast, fragen den Toni Brunner, der Verständnis hat für die Landwirtschaft. Gott verdeckel. Jetzt kommen, ankommen. Wichtig. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Gute Geschichte von Alex Reichmuth, heute bei uns in Nebelspalter um den Emissionshandel. Dominik, was sind die Einzelheiten?
Ja, der Bundesrat hat letzten Mittwoch bekannt gegeben, was er machen im Klimaschutz, im CO2-Gesetz ab 2030. Man war da gespannt. Die NGOs haben auch Druck gemacht. Sie haben immer mal bei Rösti vorgeworfen, er würde es verzögern und so weiter. Aber man hat sich überlegt und man kommt mit einem Handelssystem, wo sie der EU-Staaten gibt. Und das ist ein Emissionshandelssystem. Und das Verrückte ist, das ist derart gebaut, dass der Widerstand in den EU-Ländern wahnsinnig gross ist, insbesondere von Industriefirmen, Industriegewerkschaften. Und der Alex zitiert einen Gewerkschafter aus Deutschland, der sagt, das Emissionshandelssystem bringt unsere Betriebe um. Und zwar einfach, das Handelssystem funktioniert so, dass man muss Emissionszertifikat kaufen und man tut dann die Menge von diesen Zertifikaten einfach immer reduzieren, immer mehr. Und zwar ist dann das Problem, dass du die Entwicklung, die Innovation, um Emissionen einsparen, müsst ja mit dieser Verkleinerung Schritt halten. Sonst, was passiert, wird es immer teurer. Und in Deutschland ist es bereits irgendwie der Preis pro Tonne auf 100 Euro oder so angestiegen. Und das macht letztlich den Industriestandort kaputt. Also ich finde das schon noch verrückt. Wir machen jetzt wieder mit bei einer europäischen Lösung. Und die führt wieder in Abgrund. Eigentlich muss man dann gar nicht mehr über Trump seine Zölle ausrufen. Wir machen es ja gerade selber.
Das stimmt. Und es ist wieder das gleiche Thema, das wir schon ein paar Mal angesprochen haben. Liebe Bundesrat, lieber Bundesrat Albert Rösti, ihr habt eure Leute nicht im Griff. Also was ist da los? Warum müssen wir alles nachäffen, was von der EU kommt? Ist denn die EU das Evangelium? Haben denn die so eine irrsinnige Leistungsbilanz? Schaut das Ruhrgebiet an. Zerstört, ja, und es gibt da auch einen Zusammenhang mit der Klimapolitik der Deutschen. Ich meine, China tut Kohle fördern am Teufelsohr ab. Im Ruhrgebiet, ich weiss, sie haben schon viel Kohle abgebaut, aber man fragt sich einmal auch, wieso tut jetzt eigentlich Deutschland keine Kohle mehr fördern? Warum eigentlich? Thema für sich. Aber sag einfach, das ist der Grund, warum das Ruhrgebiet kaputt ist, weil man nicht mehr Kohle fördert, während Indien und China frisch, fröhlich weiter den Kohle fördern. Und dann kann man sich fragen, ja, was soll das eigentlich? Gut, anderes Thema. Gehen wir zu der Arena, Eigenmietwert. Ein unglücklicher Auftritt von der Eva Herzog in der Arena. Dominik, um was geht's?
Ja, die Arena-Redaktion hat die SP-Ständerätin Eva Herzog aus Basel-Stadt konfrontiert mit einer Medienmitteilung von der SP von 2017, wo drin steht, ja, man müsse unbedingt einen Systemwechsel machen, das sei nicht gut und so weiter. Ein Systemwechsel ist, Zitat, überfällig. Und sie hat sich dann rausgeschnurrt, ja, es sei mehr oder weniger halt eben heute anders und so. Aber es zeigt, oder noch im Parlament ist ja auch Jacqueline Badran, wir haben die Geschichte ja auch gemacht. Jacqueline Badran hat auch gesagt, ja, sie sei persönlich für den Systemwechsel. Und dann haben irgendwann, oder das ist ja in der SP ein kleines Problem, irgendwann übernehmen die Ideologen. Die von der Praxis keine Ahnung haben, nichts wissen, nicht rauskommen und sagen, ja, aber Hilfe, das ist schlecht, wir sind dagegen, Referendum, zack, Punkt, Peng. Und das Hirn wird irgendwo durch wie abgestellt bei gewissen Leuten. Und das ist, dann führt es zu so peinlichen Situationen.
Ich möchte vielleicht noch da anhängen, es ist einfach lustig, wie Eva Herzog, niemand hat sie gern. Ich meine, ich finde das jetzt super, dass sie das gemacht haben in der Arena und dass sie da so aufmerksam gewesen sind und so weiter. Und es ist aber auch ein bisschen typisch, dass man das macht, weil bei der Eva Herzog macht jeder irgendetwas, was für sie nicht so vorteilhaft ist, weil sie einfach bei den Journalisten noch nie richtig gut angekommen ist. Deswegen ist sie ja nicht Bundesrätin geworden. Wenn wir aber schon gerade bei den Basler Parlamentarier sind. Nationalrätin Patricia von Falkenstein hat sich beschwert bei uns, weil sie kritisiert worden ist bei uns, dass sie aus unserer Sicht falsch gestimmt hat, nämlich links, nicht liberal. Und dann haben wir gesagt, die Liberalen von Basel, die wirklich mal eine grosse liberal-konservative Partei war, sagen Lohnpartei. möchte wiederholen, ja, es ist eine Klonpartei. Es gibt hier nichts zum Zurücknehmen. Es ist eine Klonpartei, Patricia von Falkenstein. Und wenn man nicht mehr vertreibt, dass wir halt öffentlich machen, wie bürgerliche Parlamentarier oder pseudobürgerliche Parlamentarier halt falsch stimmen, dann ist man vielleicht im falschen Geschäft. Und was ich das Lustigste gefunden habe, würde ich auch noch sagen, sie will unbedingt oder empfiehlt mir, dass ich in die SVP wechsle. Muss ich erstens sagen, ist nicht eher rührig. Kann ich mir durchaus überlegen. Bei der FDP, da sehr zufrieden. Aber vielleicht auch die SVP. Die SVP ist eine sehr tüchtige und immerhin die grösste Partei der Schweiz. Ein bisschen grösser als die Liberalen von Basel-Stadt, die nur im Sinkflug sind. Und dann würde ich noch vielleicht enden, wieso treten sie nicht zu der SP? Das würde passen, Patricia von Falkenstein. Auch mit dem adligen Namen. Das passt zu der SP. Gehen Sie zu der SP. Dort fühlen Sie sich wohl. Dort können Sie nie mehr falsch stimmen. Gut, das noch schnell zur eigenen Sache. Jetzt gehen wir noch zum Damian Müller. Das ist jetzt ein Liberaler, den wir loben. Dominik.
Ja, und zwar für seinen Vorstoss. Ich habe auch schon mal beschrieben im Briefing. Vollzeitarbeit muss attraktiver werden. Er hat nämlich einen Steuerabzug bei Vollzeit gefordert von 7'000 Franken. Das war also so ein Vorschlag. Die Motion hat es schwer gehabt bei der vorberatenden Kommission vom Ständerat. Die hat Ablehnung beantragt. Es hat eine Debatte gegeben. Ich tue die unten verlinken. Und man muss schon sagen, das ist einfach spannend, weil interessanter hat eine Kommission gleich gesagt, ja, wir sehen ja schon ein bisschen Problem. Oder? Ich meine, Teilzeitarbeit war noch nie so hoch gewesen. Vor 2 Wochen hat das Bundesamt für Statistik gesagt, 37% der Leute in diesem Land arbeiten Teilzeit. Oder? Und das ist ein riesen Problem. Wir hätten gar keinen Fachkräftemangel, wenn alle 100% arbeiten würden. Und das Problem ist bei den Steuern. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich eben nicht. Vor allem, wenn du noch einen Tag frei hast. Oder? Und du hast vielleicht schon ein bisschen weniger netto im Portemonnaie. Aber du hast einen Tag mehr frei. Das muss man einfach auch sehen. Müsste man eigentlich auch noch den Freitag, das ist ja eigentlich, wenn man den Eigenmietwert besteuern muss, müssen wir den Freitag auch besteuern.
Absolut.
Oder? Ein fiktives Einkommen müssen wir eigentlich berechnen. Nein, hören wir auf mit dem Eigenmietwert abschaffen, aber dafür wirklich bessere Anreize setzen. Es ist dann klar gewesen, dass sie abgelehnt wird. Darum hat Damian Müller sie zurückgezogen. Aber Kommissionssprecher Erich Ettlin hat versichert, man werde dranbleiben. Man müsse es attraktiver machen, dass man Vollzeit schaffe. Und es ging auch darum, dass der Staat eben Einnahmen hat, und zwar insbesondere das Sozialwerk. Er hat den Satz, den ich gerne sage, leider nicht gesagt, aber natürlich fast, oder? Nämlich Teilzeitarbeit ist asozial. Für die AHV asozial, für die IV asozial, für die EO asozial, für die ALV asozial. Wir müssen Vollzeit arbeiten, damit der Staat die Einnahmen hat und wenigstens das Loch irgendwie ein bisschen kleiner machen.
Und sind wir auch ehrlich, also meine, erstens, es gibt Teilzeitleute, also Teilzeitarbeiten, die eben Familien betreuen, Kinder betreuen oder allgemein betreuen.
Das völlig
okay.
Nicht.
Ich habe auch Teilzeit gearbeitet, wo die Kinder noch klein sind. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht um die Faulpelzen, die einfach das Gefühl haben, ja, ich mache mir ein schönes Leben. Ich habe niemanden zum Betreuen, sondern mich selber. Ich tue nur noch mich selber die ganze Zeit betreuen. Und deshalb brauche ich noch einen Tag frei, um mich selber zu betreuen. Nein, das soll nicht. Soll nicht ausgezeichnet werden vom Staat. Das soll nicht getragen werden, weil es sind ja meistens Leute, die viel verdienen, die sich das leisten können. Und wieso können sich das leisten? Weil sie eine Ausbildung gemacht haben, eine akademische Ausbildung, zahlt vom Steuerzahler, zahlt vom Coiffeur, zahlt vom Logistiker, zahlt von der Kellnerin, damit sie noch auf der faulen Haut liegen und uns belehren, wie schön das doch eine Work-Life-Balance ist. Gut, das ist es, Bern einfach. Das absolut aktuelle Magazin zur Work-Life-Balance, wo es nicht mehr gibt. Wir wollen nur noch Work. Wir sind Zwingli, voll Zwingli. Das ist Zwingli Einfach-Sendung. Könnt uns abonnieren. Nebelspalter.ch, Marco Somm und Dominik Feusi. Und wie gesagt, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht so links sind wie Patricia von Falkenstein. Macht's gut.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.